auf einer Wellenlänge. Herzlich willkommen zum Resonanz-Podcast von und mit Sören Flimm.
Eva Ullmann, die Meisterin der Unterhaltung und ernsthaften Humorexploration. Auf diesen Begriff bin ich sehr gespannt, da kommen wir bestimmt nachher drauf zu sprechen. Gemeinsam mit Unternehmen setzt sie Humorbausteine gezielt ein, um sinnvolle Veränderungen zu bewirken. Vor der Kamera strahlte Eva bei ARD, MDR, SWR und mehr. Eva hat 2005 das Deutsche Institut für Humor in Leipzig gegründet und ist auf zahlreichen Veranstaltungen als Rednerin, Beraterin und Trainerin präsent und bildet sogar Humorexpertinnen und Experten aus. Sie spricht, sie schreibt, sie podcastet und sie inspiriert und ich freue mich unglaublich, dass sie heute mein Gast ist. Herzlich willkommen, liebe Eva.
Dankeschön, lieber Sören, für die charmante Einladung.
Sehr, sehr gern geschehen. Starten wir vielleicht mit deinem Institut. Im Einleitungstext haben wir es gehört, du bist Gründerin des Deutschen Institutes für Humor. Was macht ihr denn da, außer wahrscheinlich ganz viel Spaß miteinander zu haben?
Das haben wir tatsächlich. Und wir trainieren hauptberuflich Humor. Das kann man sich jetzt gar nicht immer so gut vorstellen, weil viele Menschen auch sagen, Humor hat man oder hat man nicht. Und dieser Glaubenssatz hat sich glücklicherweise in den letzten Jahren sehr verändert. Also wir sind, wie man ganz klassisch, ein Fortbildungsinstitut, ein Unternehmen, was Fortbildungen und Vorträge in Unternehmen macht und haben uns dabei auf die Leichtigkeit, auf den Perspektivwechsel, auf den Humor spezialisiert. Also wir gucken, worüber lachen Menschen gerne, wo ist schon Heiterkeit in der Organisation, und gucken auch gerade in so stürmischen Zeiten, in Zeiten mit viel Veränderung, mit vielen Krisen, ja, da stecken wir ja auch mittendrin, aber wir haben jetzt nicht vor 3 Jahren angefangen, sondern tatsächlich schon fast vor 20, zu gucken, Humor als Kommunikationstool, Humor als ein Faktor in der Unternehmenskultur, das ist so unser Steckenpferd, das ist so unser Spezialgebiet.
Das klingt unglaublich spannend und ich frag mal ganz platt rein, wie stelle ich mir das vor? Jetzt sitzt ein Unternehmen, Organisation zusammen und die überlegen sich, wir hätten gern mal mehr Leichtigkeit und Humor in unserem Unternehmen. Wer kann uns dabei helfen und kommen die dann zu dir? Oder genau. Wie stelle ich mir das vor? Wie kommt ihr zueinander? Wie kommt dieser Prozess in Gang?
Also tatsächlich kennen uns inzwischen natürlich auch ganz viele Unternehmen und kommen und sagen, ja, wir möchten gerne für diese oder für jene Veranstaltung eine Portion Humor. Es ist aber auch so, dass gestern war ich ganz klassisch auf einem Mitarbeiter-Workshop von einer Organisation, die vor 3 Jahren sich neu positioniert hat, ein neues Image, ein neues Leitbild entwickelt hat, mit einer neuen Geschäftsführung auch guckt, wie sie da anschlussfähig und zukunftsfähig bleiben. Und da bin ich dann manchmal auch ganz klassisch als Beraterin mit im Spiel und bringe dann viel Leichtigkeit, viel Heiterkeit, aber da steht gar nicht drauf Humorexpertin. Also manchmal berate ich auch ganz klassische Prozesse in einem längeren Beratungsmandat. Und dann kommt von mir aber immer auch das merkwürdige Bild, die Überraschung, die Übertreibung. Und jetzt haben wir zum ersten Mal angefangen, gestern auch mit einer Humor-Keynote. Da hatte ich meine Kollegin mit dabei und werden jetzt, nachdem wir 2-3 Jahre das Thema Mitarbeitergespräch, Fehlzeitengespräche, Leitbild kommunizieren auf die Straße kriegen, nachdem wir so ganz klassisch Dinge sehr heiter begleitet haben, nehmen wir jetzt das Thema Humor trainieren mehr in den Fokus, weil wir da jetzt an einem guten Punkt sind. Aber es passiert auch ganz klassisch, dass Unternehmen uns anrufen und sagen, wir haben eine Konferenz, wir haben eine Mitarbeitertagung, wir haben einen Führungskräfte-Workshop und wir wollen da gerne einen Humorimpuls, wo wir aber eben auch was lernen können. Das heißt, der Unterschied zu uns und einem Kabarettisten ist, dass wir lustig sind, aber dass wir gleichzeitig auch alle Menschen befähigen wollen, den Humor, den sie ja sowieso schon haben, noch mehr zu benutzen. Genau. Und ein Humortraining ist so eine Mischung aus natürlich vielen lustigen Übungen, aber immer wieder auch Punkten der Reflexion. Worüber lache ich? Wann mache ich Humor mit Absicht? Kann ich das eigentlich im Meeting auch machen? Was muss ich machen, damit das Meeting eine gewisse Leichtigkeit und Lockerheit hat? Also es geht gar nicht jetzt um so einen 24-Stunden-Kabarettisten zu formen und zu entwickeln, sondern einfach was sowieso Spaß macht, was sowieso jeder Mensch hat, ein bisschen mehr in die Absicht zu kriegen, also aus dem Zufälligen in die Absicht. Das ist eigentlich Kern unserer Seminare und Vorträge.
Da würde ich gerne mal direkt anknüpfen, weil es mich gerade sehr interessiert. Wie offen erlebst du dort die Menschen? Ich stelle mir jetzt wieder vor, ich bin Führungskraft in einer Organisation und nächste Woche gucke ich meinen Kalender durch und da steht drin, ach, da ist ein Humortraining. Da habe ich ja vielleicht gewisse Assoziationen, Konnotationen, vielleicht auch Vorurteile, was auch immer. Wie erlebst du da die Menschen in den Organisationen, mit denen du arbeitest?
Da ist in den letzten 20 Jahren tatsächlich viel passiert. Das finde ich sehr beeindruckend, weil vor 20 Jahren habe ich noch wirklich sehr viel Skepsis erlebt in Runden, die, egal ob 20, 50 oder 3000 Führungskräfte, wo wir erstmal so diese ganzen Klischees und Vorurteile, ne, Humor kann man nicht trainieren, ich bin ein Clown als Führungskraft, wenn ich Humor mache. Da gab es viel mehr Vorbehalte und Widerstände. Inzwischen hat sich aber an vielen Stellen Unternehmenskultur auch verändert, weil auch jüngere Generationen, also weil auch Menschen fordern und sagen, ich verbringe einen Großteil meiner Arbeit, meiner Zeit mit dem Job. Ich habe da Freude, das möchte ich auch haben, eigentlich mit der Unternehmensspitze. Also dass es viel mehr Lust darauf gibt und dass sich Menschen auch viel mehr freuen. Also wir haben weniger Skepsis, wir haben mehr Neugier, sagen Gruppen auch vorher ganz oft. Also zum einen natürlich, weil sie auch wissen, wie wir arbeiten, wie wir auch mit dem Thema Humor arbeiten. Das hat sich tatsächlich inzwischen einfach auch viel rumgesprochen. Und auf der anderen Seite ist auch die Erwartung an, wir trainieren Kommunikation, wir kümmern uns um unsere Unternehmenskultur, wir wollen die Feedbackkultur bei uns im Unternehmen verändern. Das ist einfach eine andere Normalität geworden, auch bei uns in Deutschland. Das war vor 20 Jahren noch was anderes.
Das ist schön, dass du das so sagst. Dass dort einfach auch ein Paradigmenwechsel eingetreten zu sein scheint. Weil wenn wir auf Führung denken, wir hatten das Beispiel, haben wir oft diese, das ist zumindest meine Wahrnehmung, oft noch diese Ernsthaftigkeit und diese Sachlichkeit und dieses, du weißt, was ich meine, ne? Dieses,
na, und das
bin Führungskraft, ne? Humor, oh Gott, ne? Hätte ich erstmal so ein Zurückschrecken hätte ich jetzt im Kopf gehabt bei dem einen oder anderen.
Also nicht unbedingt, aber was ich natürlich habe bei einer Gruppe von 20, 30 Führungskräften, ich habe ganz oft sehr heterogene Gruppen. Das heißt, ich habe natürlich die extrovertierte Führungskraft, die sehr gut in Beziehung geht, die sehr gut in Resonanz geht, die gut merkt, wenn sie was Lustiges macht, dass der andere das nicht mag. Dann habe ich sehr introvertierte Führungskräfte, die einen extrem strukturiert sind, die einen guten Job machen, wo es aber für mich, die aber auch skeptisch sind, weil sie sagen, da ist eine Frau mit verrückten Methoden, finde ich schon sympathisch, aber was sie macht, ist ein bisschen schräg und Humor in meiner Wahrnehmung hat gar nicht so eine hohe Priorität. Also ich habe trotzdem sehr, sehr unterschiedliche Erwartungen, was Humor als professionelles Instrument angeht. Und das will ich auch, am Ende des Seminars müssen da gar nicht alle dasselbe glauben, aber ich möchte ihnen zumindest die Chance geben zu erleben, dass sie mit einer humorvollen Verpackung in einem Meeting mehr Aufmerksamkeit kriegen. Also manche strukturierte oder auch introvertierte Führungskräfte leiden sehr darunter, dass es für sie ein bisschen mehr Mühe ist, mit anderen in Resonanz zu gehen, weil es Energie zieht. Sie müssen sich davon erholen und haben auch Angst vor einem Statusverlust mit Humor. Das gibt es nach wie vor und das sind einfach die wichtigen Kernpunkte. Ja? Wie ernst muss ich sein? Wie leicht darf ich sein, dass ich meinen Status als Führungskraft nicht verliere? Wie viel Selbstironie passt gut dazu, dass ich auch noch ernst genommen werde? Das sind wichtige Fragen. Und wie mache ich den Humor mit Absicht? Und das interessiert eine sehr unterschiedliche Gruppe. Da docke ich natürlich bei den verschiedenen Menschen an verschiedenen Punkten an. Manche können ein, zwei Techniken super schnell umsetzen und manche Führungskraft, die sagt, ich bin überhaupt nicht humorvoll, die geht dann raus. Ich hatte letztens eine Führungskraft, die hat so eine große Moderationskarte genommen in der Schlussrunde und hat so kleine Übertreibungen draufgeschrieben und sagte dann von sich selbst, ich habe mich immer als jemanden sehr strukturierten, sehr humorlosen wahrgenommen. Es ist total schön zu merken, dass für mich die Techniken anschlussfähig sind. Und vielleicht bin ich dann nicht so schnell und nicht so extrovertiert wie meine Frau und wie meine Tochter. Das werde ich auch nie sein. Und trotzdem nehme ich mir total mit, dass ich mit den Techniken kleine Schritte gehen kann, und dass ich diesen Glaubenssatz, ich bin total humorlos, sehr ablegen kann. Und das ist für uns dann ein schönes Ergebnis.
Jetzt entdecke ich in deinem Training doch den einen oder anderen Humoransatzpunkt bei mir. In der Selbstreflexion hast du auch gesagt, auch Selbstironie hast du genannt. Also schaue ja natürlich erstmal, so nehme ich es wahr, sehr auf mich und meinen Bezug zum Thema Humor. Was bedeutet er für mich und wie kann ich ihn auch spielen? Humor erlebe ich, wenn ich auf meinem Weg schaue, in zwei Richtungen. Humor kann natürlich Menschen sehr in Resonanz und Verbindung bringen. Gemeinsames Lachen beispielsweise. Humor kann aber auch sehr viele Schmerzen verursachen. Worauf kommt es denn aus deiner Sicht an, wenn wir jetzt das Instrument, wenn ich so bezeichnen darf, Humor, einsetzen möchten, um Menschen in Resonanz zu bringen?
Also einen ersten wichtigen Schritt finde ich immer, ob jemand mit sich selbst und mit seinem Humor in Resonanz ist. Sobald wir die Ebene der Führung mit dazu bekommen, ich hatte gestern zum Beispiel einen Serviceleiter, der guckt immer ganz streng. Und wenn ich, ist sehr strukturiert, ist seit 2 Jahren neu in der Organisation. Und wenn ich dann in verschiedene Übungen in meinem Workshop gehe und ich sehe ihn an verschiedenen Stellen lächeln oder lachen oder heitern, dann finde ich das einen ganz schönen Moment und versuche, das mehr in seinen Alltag zu holen. Und wir hatten dann Feedbackgespräche und er sagt, ja, ich bin privat. Tatsächlich, ich habe einen starken Sarkasmus und Zynismus. Ich bin auch viel lockerer privat. Das kann ich aber hier in meiner Rolle im Unternehmen nicht sein. Und das versuche ich dann oft näher zusammenzukriegen und zu gucken, wenn Sie ein bisschen lächeln, sind Sie ja nicht sehr zynisch, ne? Wenn Sie ein liebevolles Bild benutzen, sind Sie nicht sehr sarkastisch. Also ich verstehe diese Sorge und diese Angst und Führungskräfte machen die Erfahrung, dass sie sarkastisch sind. Aber das ist eben, wie du das gerade beschrieben hast, dass sie dann nicht in Resonanz gehen und dann lassen sie den Sarkasmus beziehungsweise dann lassen sie den Humor komplett weg. Und das finde ich sehr schade, weil es gibt ja mehrere Türen, die man öffnet. Das heißt, für Menschen, die nicht so gute Erfahrungen mit Humor gemacht haben, haben wir ganz oft erstmal ein Humormodell dabei und sagen, es gibt auf der einen Seite selbst aufwertenden sozialen Humor und es gibt auf der anderen Seite abwertenden, aggressiven Humor. Und das probieren wir mit ganz vielen Beispielen aus. Ja, wenn ich auf die Bühne stolpere und sage, meine Damen, meine Herren, das war erst der Anfang, warten Sie mal gleich auf meinen Abgang, da habe ich was ganz Besonderes mitgebracht. Ne? Da habe ich natürlich auch vorbereitete Beispiele und vorbereitete Geschichten, das ist noch gar nicht so spontan. Aber es ist auch erstmal, um zu verstehen, wenn ich stolpere und auf eine Bühne gehe und sage, meine Damen und Herren, ich bin eine Frau, ich muss mich selber flachlegen, ja, wir aus dem Osten, wir kriegen ja das ja nicht so richtig gut gebacken, dann mache ich einen sehr derben Witz auf meine Kosten, dann ziehe ich mich sehr durch den Kakao. Und für die Führungskräfte ist eine hochrelevante Frage, können Sie das unterscheiden, Mitarbeiter humorvoll gut dastehen zu lassen? Das ist oft das, wo du sagst, da entsteht eine ganz gute Beziehung. Oder Mitarbeiter durch den Kakao ziehen, indem sie sich lustig machen, wie doof, wie unpünktlich, wie digital unfähig. Also nutze ich Humor, um jemanden zu beschämen und nutze ich Humor, jemanden gut dastehen zu lassen. Das ist für mich so ein ganz erstes, wichtiges, ganz einfaches Instrument, weil unabhängig davon, ob wir beide eine vertraute Beziehung haben, kann ich dir erstmal was anbieten, ja, was eine Übertreibung, du bist mein Held, Sie sehen, dieser gut aussehende Mann, den brauche ich jetzt hier kurz auf meiner Bühne, ja, ich brauche mal ihre Hilfe, ich schaffe das nicht alleine. Also das, ich kann mit der Übertreibung in Resonanz mit einem Publikum gehen, ohne dass ich es besonders gut kennen muss. Jetzt entsteht daraus manchmal die Konsequenz, dass ich sage, ah, okay, sozialer Humor ist also gut und aggressiver Humor ist schlecht. Und das ist zu einfach, weil wenn wir beide uns jetzt seit 10 Jahren kennen, total mögen und du sagst, Mensch, Eva, du warst auch schon mal wacher, ja, so, du könntest Bäume ausreißen, du bist ja, und ich bin total müde in einem Meeting und du machst dich über mich lustig. Und unsere Beziehung ist aber sehr vertraut und hat einen starken Band und wir arbeiten gerne zusammen. Dann ist es auch Humor, der trotzdem einen schönen Moment kreieren kann. Aber manchmal können Führungskräfte nicht so gut einschätzen, ist die Vertrautheit, die ich jetzt in der Organisation habe, ist die aus einem Abhängigkeitsverhältnis entstanden oder ist die wirklich aus einer Vertrautheit, aus einer Resonanz, aus einer Beziehung entstanden? Und das führt dann fälschlicherweise dazu, dass das ganze Team macht aggressiven Humor miteinander, die können gut und dann kommt der Chef und macht es auch und das findet dann keiner lustig. Das kann manchmal entstehen, weil man zur Führungskraft eben auch ein anderes Abhängigkeitsverhältnis oder ein anderes Distanzverhältnis hat. Und diese Komplexität, die finde ich total spannend, mit den Führungskräften zu explorieren, zu erkunden, neugierig zu sein, manche Sachen auch schon vollständig beantworten zu können, aber manche Sachen eben auch erstmal mit in die Beobachtung zu nehmen und zu gucken, wozu neige ich denn eigentlich? Ja, neige ich zu sozialem Humor, neige ich zu aggressivem Humor? Kann ich Menschen gut einschätzen? Habe ich vertraute Beziehungen oder bin ich eher jemand, der stärker in der Distanz führt, was auch gut funktioniert? Dann muss ich nur mit Humor anders umgehen.
Weil das ist ja genau die spannende Frage, Eva. Und man spürt deine tiefe Leidenschaft dafür. Und die Menschen können dich jetzt zwar nur hören, aber ich glaube, es spüren, dass du mit einem Lächeln vor der Kamera sitzt und voller Enthusiasmus und Hingabe über das Thema sprichst. Das ist ja genau dieser Punkt, dieses, was finde ich lustig? Ich, Sören? Aber findet das Eva auch lustig, wenn ich das jetzt bringe? Und das ist ja immer, glaube ich, dieser Punkt, wie schwingen wir uns da gut aufeinander ein und was verträgt unsere Verbindung an Humor? So habe ich es jetzt verstanden, ne? Dass das schon eine Frage ist, immer erstmal auf der Beziehungsebene zu schauen und dann zu gucken, okay, wie bin ich? Was verträgt die Beziehung und was braucht der andere, um möglicherweise mit mir in den Humor einzusteigen? Weil ansonsten, du hast Sarkasmus genannt, ne? Also ich weiß nicht, nicht jeder kann mit Sarkasmus vielleicht was anfangen. Und wenn dann ich durch meinen Humor, der gut gemeint ist, dann aber was kaputt mache, beim anderen. Dann kann ich verstehen, wenn Menschen sagen, boah, Humor, das Eis ist mir dann doch zu dünn.
Und das war ja eine schöne Verbindung, ne? Auch mit unseren beiden Vorträgen zu dem Sprecherhausabend, dass für mich Humor ohne Resonanz funktioniert schon. Und bei manchen Comedians oder bei manchen Kabarettisten, die ich als sehr unempathisch und auch als wenig resonant, ich habe wirklich großartige Comedians schon auf der Bühne gesehen, die aber null in Interaktion, die sind halt wirklich gut, die kommen aus dem Fernsehen, die kommen aus dem Film, die sind es sehr gewöhnt, in einem sehr autistischen Raum Komik herzustellen, der dann auch sehr geliebt wird. Sie können aber dann live überhaupt nicht mit ihrem Publikum in Resonanz gehen, auf nichts reagieren, was passiert. Das ist überhaupt nicht schlimm. Das ist aber für eine Führungskraft total schlimm, weil die eigentlich ja immer in Resonanz gehen muss, auch mit den Mitarbeitenden und mit der Organisation. Die hat immer auch eine Pufferfunktion zu sagen, wie kommuniziert der Vorstand? Wenn der gut kommuniziert, ist das einfach. Wenn drei Vorstände nicht miteinander reden, was wir in großen Organisationen auch haben, dann bin ich ganz viel Puffer, weil die Mitarbeiter überhaupt nicht verstehen, was da gerade entschieden wird und was da passiert. Also das heißt, für mich ist es eine absolute Voraussetzung, die Dosis von Humor gut einschätzen zu können, wenn ich meine Resonanz entwickle und pflege. Und manchmal mache ich eher ein Resonanztraining als ein Humortraining, weil dann ist Sarkasmus vorhanden, dann ist Humor vorhanden, aber nicht die Bereitschaft zu gucken, findest du, Sören, das auch lustig, was ich lustig finde. Ich erzähle dir eine Geschichte oder ich zeige dir ein Bild, ich erzähle dir drei Witze und du findest das überhaupt nicht lustig. Und wenn das eine Führungskraft nicht merkt, dann muss ich mit ihr noch nicht am Humor arbeiten, dann muss ich erstmal an der Resonanz arbeiten und sagen, wie kannst du deine Empathie verstärken? Was machst du, wenn jemand das nicht lustig findet? Wie fragst du nach Feedback, ob dein Team deinen Humor mag? Und was machst du, wenn sie sagen, nein, wir verstehen deinen Humor nicht? Also das ist dann eher eine Resonanzentwicklung, ein Resonanztraining.
Es bedingt sich gegenseitig. Du hast das auch so schön gesagt, als wir den gemeinsamen Abend hatten. Und das Schicksal oder vielmehr die Nadine hat uns zusammengeführt in Frankfurt auf der Bühne mit Humor und Resonanz. Und es war so ein so schöner Abend, weil auch ich gelernt habe oder gespürt habe an diesem Abend, wie dieses Wechselspiel so wundervoll funktioniert. Weil letztendlich, was ist die Intention, das Ziel von Humor? Und du hast eben gesagt, es ist letztendlich ein wundervolles Kommunikationsinstrument auch. Es bringt Leichtigkeit, es bringt Menschen in Resonanz. Und wenn ich einen Witz erzähle, was ist die Intention? Das ist ja immer die Frage, warum setze ich zu welchem Zweck Humor ein?
Das kann natürlich auch sein, dass jemand, und dann kommen wir eben auch so in die gefährlichen Bereiche von Humor, die du vorhin auch schon angesprochen hast, wenn ich einen Mitarbeiter, Mitarbeiterin oder eine Führungskraft in einer narzisstischen Not habe, das heißt tatsächlich ja die Not, sich selber auch immer aufwerten und andere abwerten zu müssen. Und wenn das sich unter dem Humor liegt, dann habe ich quasi jemanden, der dauernd immer alles abwertet. Und das ist schon wichtig, weil das kriegt eine Führungskraft oft nicht als Spiegel. Also da bin ich schon auch jemand, der dann nicht sagt, es ist alles toll, was du an Humor machst, sondern ich oft eher als Hofnärrin den Spiegel vorhalte und sage, guck mal, das passiert hier in deinem kleinen Königreich. Ja, diese Resonanz löst du aus oder möchtest du diese Resonanz, die du mit deinem Humor auslöst, möchtest du die auch haben? Ist das, was du möchtest, was du brauchst, was ihr braucht? Und das habe ich ja auch mit ganzen Teams und mit ganzen Organisationen, wenn die durch so eine starke Veränderung, das war jetzt nicht nur Corona oder nicht nur ein Hochwasser in bestimmten Regionen, aber wenn eine Organisation sich auch, weil das Produkt sich so stark verändert, weil der Markt sich so stark verändert, dann wird Humor oft sehr zynisch, sehr sarkastisch, sehr beschädigend, bis hin in die Vorstandsetagen, die halt begreifen müssen, was gerade passiert. Und da bin ich als Beraterin immer sehr damit beschäftigt, zu sagen, ihr habt auch noch den sozialen Humor, ihr habt auch noch den liebevollen Humor. Was ihr jetzt gerade braucht, ist mehr Leichtigkeit, mehr liebevolle Leichtigkeit. Sonst beißt ihr euch hier selber in den Schwanz mit so viel Aggressivität. Ja? Weil die Menschen haben eben schon Angst. Und dann kann aggressiver Humor diese Angst und diese Weltuntergangsstimmung noch sehr viel verstärken. Und da ist es gut, wenn es dann ein Gegengewicht gibt.
Du hast gerade angesprochen, Angst und Weltuntergangsstimmung. Wir leben ja jetzt alle miteinander in einer Zeit, die von viel Unsicherheiten geprägt ist. Und einfach das beginnt bei wirtschaftlichen Dingen, über politische Ereignisse. Corona ist jetzt nicht allzu weit weg. Also es prasselt viel auf die Menschen ein, was ungute Gefühle verursacht. So will ich es vielleicht mal formulieren. Glaubst du, die Notwendigkeit nach Leichtigkeit und Humor hat sich dadurch verändert? In den Unternehmen, in den Organisationen?
Das ist eine total gute Frage. Es gibt aus meiner Sicht genauso viel Humor, wie es auch schon immer gegeben hat. Und den wird es auch immer geben. Erst recht in Krisen, erst recht bei Krieg, erst recht bei Pandemien und wenn man sich so an Corona erinnert, ne, es ist so ein paar Wochen nichts passiert und dann gab es diese Klopapier-Hamsterkauf-Witze. Ne? Wir leben in Deutschland, da kaufen wir Klopapier, in Frankreich kauft man den Wein, in Rom den Lippenstift, ich lebe im falschen Land. Also es gab so ganz viele Humor und Witze, der Osterhase hatte, der durfte natürlich raus, der war nicht ausgangsbeschränkt, der hat natürlich Klopapier versteckt und keine Ostereier. Also egal, wie groß die Krise gerade ist, und das ist was, was schon immer, historisch ist das schon immer ein Ventil gewesen, etwas erfassen zu können, was wir nicht fassen können. Ich habe vor 20 Jahren meine Diplomarbeit über Humor in therapeutischen Settings geschrieben, also für Patienten, die in einem Problem feststecken, kann Humor sie da wieder raus begleiten. Und meine Humorexpertin, meine Humorgefährtin, die Katrin Hansmeier, hat ihre Schauspiel-Diplomarbeit über nicht verordneten Humor im Konzentrationslager geschrieben. Also sie hat geguckt, inwiefern, da wurden ja auch Theaterstücke inszeniert und aufgeführt, und sie hat geguckt, was waren da für Humorebenen, ja, die für die Wärter zu verstehen waren. Das ist was auch sehr spezifisch im DDR-Humor, also in einem stark reglementierten System, gab es immer mehrere Ebenen von Humor, die man nicht so leicht verstanden hat. Humor ist schon immer Ventil und das wird es vermutlich auch immer bleiben. An ganz vielen Stellen sagen im Moment Menschen zu mir, ah, Eva, der Humor geht uns ja flöten, wo ich sage, nein, das tut er nicht, wenn man danach sucht, ja, egal ob tatsächlich Corona, Ukraine-Krise, Krieg, Energiekrise, also wenn ich nach Humor zu einem Thema suche, dann finde ich den auch. Aber Humor verändert sich ja auch. Wir wollen auch weniger diskriminierenden Humor, wir wollen weniger sexistischen Humor, wir wollen keinen homophoben Humor mehr. Und deswegen eskaliert es auch immer mal, dass Leute sagen, das ist nicht mehr witzig. Also so, das ist so ein Wachstumsschmerz, ja. Humor wird man nie abschaffen. Da bin ich total von überzeugt. Aber es gibt hin und wieder im Moment Wachstumsschmerzen, weil wir bestimmte Blondinenwitze eben auch nicht mehr wollen, was ich total gesund finde, dass es da auch eine neue Erwartung an den Humor gibt.
Und die Erwartung an den Humor, sei sie bewusst oder unbewusst, ist ja bei jedem irgendwie vorhanden, beziehungsweise nicht die Erwartung, aber zumindest eine Konnotation, eine Interpretation. Jeder versteht ja unter Humor etwas anderes. Mhm. Jetzt könnte ich draußen auf die Straße gehen und Leute, was bedeutet Humor für dich? Mhm. Und da würde mir vielleicht jemand sagen, ja, einen guten Witz erzählen, lachen, Spaß haben. Dann würde ich andere fragen, da käme vielleicht eine ganz andere Antwort. Aber da kann ich dir folgen, wenn du sagst, das hat sich verändert. Wir brauchen doch jetzt nur mal die sozialen Medien durchzuswipen, diese Art von Witzen und Humor. Da gibt es gewisse Portale, das ist diese Art von Humor, den du eben angesprochen hast, immer noch irgendwie da. Aber ich habe schon das Gefühl, dass sich das verändert hat.
Ja, total. Auch, dass wir Marketing Kampagnen haben, die auch vor 20 Jahren noch wenig mit Humor zu tun hatten. Inzwischen, völlig egal, ob das jetzt True Fruits oder Rittersport oder Berliner Verkehrsbetriebe, ne? Also es ist auch vom freien Markt, von einem Privatunternehmen mit einem Produkt bis hin zu ÖPNV, dass wir merken, Humor verschnellert Kommunikation. Da gibt es natürlich auch Kampagnen für die Tonne. Also es gibt auch echt schlechte, humorvolle Kampagnen, die dann nicht funktionieren. Da wird aber jetzt einfach viel mehr experimentiert. Also finde ich total schön, dass Menschen sich Humor wünschen, dass sie Leichtigkeit mögen und dass es ja doch dann wieder so nützlich ist. Und auch wenn Leute manchmal total unterschiedliche Sachen sagen, was für sie Humor ist, ich stelle in Veranstaltungen auch immer wieder fest, egal ob da 20 oder 3000 Menschen sitzen, es gibt dann doch was sehr Verbindendes. Ja, es ist, ich bin zum Beispiel jemand, der total gern Geschichten erzählt, der auch gern, ne, jetzt reiße ich die Augen auf oder benutze eine große Gestik, also der auch gerne eine übertriebene Geschichte auf der Bühne erzählt. Ich bin jetzt nicht so die Witzeerzählerin. Und wenn ich einen guten Kontakt zu meinem Humor gefunden habe, dann ist es aber auch was sehr Einendes, wenn dann Menschen ganz unterschiedlicher Ausbildungsstände, ja, völlig egal, ob das jetzt im Serviceunternehmen oder im IT-Unternehmen oder in einem Krankenhaus ist, da habe ich ja total unterschiedliche Ausbildungsstände. Ich habe von der Pflegekraft zur Chefärztin ein ganz unterschiedliches Reflexions- und Arbeits- und Kommunikationsniveau. Und trotzdem ist es was sehr Einendes, wenn ich es schaffe, die alle zum Lachen zu bringen.
Und gerade du hast Marketingkampagnen angesprochen. Also meine Wahrnehmung ist auch hier mehr Leichtigkeit und mehr Selbstironie von Organisationen, die vielleicht vor x Jahren noch nach draußen gehen. Wir sind die XY und wir können, wir bieten und in einer Seriosität daherkommen. Jetzt spüre ich da von der gleichen Organisation, so die letzte Zeit, deswegen ich muss schmunzeln, da habe ich gerade einiges vor Augen, die einfach, also Selbstironie leben auch in ihrer Art, wie sie kommunizieren und auch über sich selber Dinge, eine Leichtigkeit reinbringen in ihre Marketingkommunikation, und das ist so schön zu spüren.
Total. Und ich hoffe ja noch sehr, dass ich es erlebe, dass dieses Klischee, ne, die Deutschen hätten alle keinen Humor, das wir uns sicherlich auch sehr hartnäckig erarbeitet haben, das will ich gar nicht bestreiten, aber ich hoffe noch sehr, dass ich erlebe, dass wir dieses Klischee abgeschafft haben. Also das ist oft ein Effekt, dass ich am Abschluss der Veranstaltung sage, lassen Sie uns diesen veralteten Glaubenssatz einfach hinter uns lassen und unserem eigenen Humor mehr zutrauen, ja, und gucken, wo entdecke ich denn Humor, wo hat jemand Humor, wo ist eine Kampagne, die ich toll finde, wer in meiner Organisation ist jemand, dessen Humor mag ich, ja, was ist ein schönes Feedback, das kann ich auch mal meinem Vorgesetzten oder meiner Vorständin, wann erlebe ich die leicht und wann erlebe ich die humorvoll und habe ich das Feedback eigentlich schon mal gegeben, oder wenn ich überhaupt nichts mit ihrem Humor anfangen kann, sagen, hier würde ich mir eigentlich was anderes wünschen, weil das finde ich wirklich schräg. Also auch dieses Feedback, sich stärker zu geben, was mag ich an deinem Humor, das entwickelt uns auch ganz schnell weiter.
Und da haben wir es wieder, Humor und Resonanzfähigkeit, diese beiden im Wechselspiel. Liebe Eva, ich könnte dir noch stundenlang zuhören in diesem tollen Gespräch. Lass mich zum Abschluss vielleicht eine Frage stellen für die Hörerinnen und Hörer draußen. Jetzt fand ich das Thema spannend und jetzt würde ich gerne damit beginnen, mal auf meinen Humor zu schauen. Vielleicht hast du 2 oder 3 Tipps, Impulse, Gedanken, was ich vielleicht ganz konkret tun könnte, um mich dem Thema etwas mehr zu nähern.
Also so einen ersten ganz schönen Schritt finde ich zu gucken, was passiert in meiner Umgebung im Alltag im Humor. Ja, wenn ich mit meinem Sohn zum Auto gehe und dann stelle ich mich an die Autotür und dann verbeuge ich mich tief und sage, Chef, ich habe das Auto schon mal vorgefahren, und mein Sohn grinst dann und sagt, ich bin doch aber gar kein Chef. Ja, bis zum Fahrstuhl im Hotel, wo ich reingehe und jemand sagt, wollen Sie auch mal nach oben? Ich sage auch, nö, heute fahre ich mal mit zur Seite. Also diese Lust am eine Situation etwas anders machen, als sie eigentlich gedacht ist. Ja, du fragst mich, Eva, ist deine Wohnung jetzt eigentlich kindersicher? Oder ich frag dich, ne, weil du neu Papa bist, und du sagst, nein, eins hat's doch reingeschafft. Das heißt, so Freude am absichtlichen Missverstehen, etwas in einer Situation finden, was da eigentlich nicht hingehört, mit etwas spielerischer umgehen. Das ist so ein erster Schritt, den ich einfach finde. Und im zweiten, ist eine Technik, die wir ganz oft, die ich ganz einfach finde, ganz bodenständig und ganz einfach zu machen, sind die Umdeutungen. Also dass ich eine Alltagssituation, ein Missgeschick, ich stolpere, ich lasse was fallen, ich habe ein Skript vergessen, mein Kind will keine Zähne putzen, dass ich da gucke, was könnte ein Vorteil von dieser Situation sein, was könnte vielleicht sogar ein unsinniger Vorteil sein. Also wenn ich was fallen lasse, dann trainiere ich mein Loslassen, ja, mein Durchatmen. Wenn ich stolpere, dann bin ich sehr bodenständig, oder dann, wenn ich was kaputt mache, dann kann ich endlich wieder einkaufen gehen. Wenn mein Kind zu meinem Sohn gesagt, du musst nicht alle Zähne putzen, nur die du behalten möchtest. Und das ist ja sehr so jetzt mit 7, 8, 9 Jahren, ja, guckt er da natürlich sehr, sehr verdutzt. Also wo kann ich was Verstecktes entdecken in einer Situation, und mit Alltagsmissgeschicken umzudeuten, ist eine ganz ungefährliche Humorform. Das kann ich mit dir machen, auch wenn ich dich nicht gut kenne. Das kann ich gut für mich selber trainieren. Ich finde es eine schöne Form von Mitgefühl, Selbstfürsorge. Ne? Ich habe viele Agendas, ich habe viele To-Dos, dann gehen 3 Sachen falsch. Und ich mache so eine liebevolle Portion Humor mit mir. Das finde ich eine schöne Form von humorvoller Selbstfürsorge.
Vielen lieben Dank für die Dinge, die du uns mitgegeben hast. Danke, dass du dir Zeit genommen hast für eine, wie ich finde, sehr, sehr tolle, spannende Folge, voll von Resonanz, über Humor, ohne dass wir eine halbe Stunde miteinander gelacht haben.
Ja.
Spannend, oder?
Ja. Dankeschön für die Einladung. Und wir müssen diese beiden Themen unbedingt noch weiter miteinander vertiefen.
Sehr, sehr, sehr gerne, liebe Eva. Wenn jetzt die Menschen dich finden wollen, verlinke ich deine Website und dein LinkedIn-Profil in den Shownotes dieser Folge. Dort findet ihr Eva zum Thema und auch das Humorinstitut. Schaut da gern mal rein. Sehr, sehr, sehr schön. Liebe Eva, nochmal zum Abschluss. Tausend Dank und bis bald wieder auf einer gemeinsamen Bühne.
Sehr gerne.
Auf einer Wellenlänge. Der Resonanz-Podcast. Weitere Informationen finden Sie unter www.sören-flimm.de.